Hallo und herzlich willkommen zur dritten Ausgabe und unserer ersten Special-Ausgabe vom Talk Talk. Und zwar haben wir uns heute mal gedacht, hey, unser Start, der war ja vielleicht nicht so ganz optimal. Da kam eigentlich so die ursprüngliche Idee her. Wir sind ja 04 gestartet, wie viele mitbekommen haben. Und da waren ja eigentlich gleich alle schon so in Panikmodus. Ah, was machen wir? Können wir es überhaupt noch schaffen? Haben wir unsere Saison schon komplett versaut? Und da kam mir halt so die Idee, okay, wie wäre es, wenn wir die erste Folge vom Talk Talk machen? Wie geht man eigentlich mit Verlieren um? Ne, dass man da ein paar Leute einlädt, die Ahnung haben. Allerdings haben wir uns dann dagegen entschieden und haben das Ganze jetzt wieder aufgegriffen. Und ja, deswegen ist das jetzt die erste Special-Ausgabe, wo wir auch gar nicht so viel über irgendwie Gameplay eingehen oder auch gar nicht einen Spieler der Woche haben oder sowas. Das verschieben wir alles immer ein bisschen, können wir später wieder aufgreifen. Und ja, kommen wir zu den Gästen. Mr. Desrim, einer der wahrscheinlich längsten Aufenthalte in der Second Div. Du kennst dich wahrscheinlich mit am besten aus, was es heißt, harte Niederlagen einzustecken. Du hast ja jetzt schon mehrere Splits bei Sparks, sagt man Sparks Esports oder?
Sagt Sparks man, oder? Esports, ja.
Genau, oder bei Sparks Esports also, verbracht.
Sagen nur Sparks.
Genau, bei Sparks verbracht und wart eigentlich immer so eins der Top Favoriten, als der Top-Teams. Wie war das denn für dich? Also wie hat sich das für dich jedes Mal angefühlt?
Ja, also ich glaube, wir sind bis jetzt auf den aktuellen Split, sind wir jeden Split immer etwas weitergekommen in den Playoffs, aber dann immer gescheitert so. Man könnte sagen, mit der maximalen Anzahl an Games gescheitert. Ja, das fühlt sich jedes Mal natürlich schlimmer an. So, es sollte sich auch schlimmer anfühlen. So, aber man hat, glaube ich, auch im Umkehrschluss irgendwie auch so, wie soll ich sagen, nicht eine Angst, aber so eine Befürchtung, dass sowas zur Gewohnheit wird. Und wenn sich sowas nicht mehr schlimm anfühlt, dann läuft was schief. Aber aktuell fühlt es sich noch, wenn du das so sagen, hören möchtest, noch gut schlimm an.
Also um ehrlich zu sein, ich möchte das natürlich nicht hören.
Nur, ja, ich weiß, das wollte ich jetzt nicht unterstellen.
Nee, alles gut. Ja. Nur es sind ja Sachen, ich denke, über die muss man sprechen. Wir werden jetzt auch in der nächsten Woche nochmal ein Thema haben. Sofern wir das halt geregelt haben. Auch ein Thema, was unangenehm ist, aber über das man halt reden muss. Und ich denke, Verlieren ist halt, gehört halt zu dem Part dazu, der das Gewinnen halt erst so gut macht. Na, erst wenn du halt wirklich weißt, was für einen Verlust du quasi auch erleiden kannst oder was für einen Verlust du halt auch haben kannst, erst das macht ja dieses Gewinnen erst zu so einem schönen Erlebnis, zu so einem schönen Event. Aber gut, dann haben wir noch Mr. PBF. Ich habe absolut keine Ahnung, was genau du machst. Also wirklich, also ich weiß, dass du hier und da überall deine Finger ein bisschen mit drin hast. Und dass du Pokémon VGC spielst. Oder sagt man da VGC?
Genau, Pokémon VGC, VGC theoretisch. Ist aber ehrlich gesagt nicht wichtig, wie man das ausspricht. Steht für Video Game Championships. Also an sich erstmal eine relativ nichtssagende Formulierung. Aber an sich ist es eben einfach Pokémon, wie man so ein bisschen, jeder weiß, was Pokémon ist. Ich glaube, das muss ich jetzt nicht erklären. Aber das findet eben dann auf Hautnah-Turnieren, also auf Offline-Turnieren statt. Dann hat man Gegner, hat über mehrere Runden, über Swiss-Runden beispielsweise, oder Single-Elimination, dann eben immer Best of Threes, indem man dann einfach den Gegner in einem Doppelkampf besiegen muss. Das heißt, es ist so ein bisschen wie Schach und Poker als eine Kombination. Das benutze ich zumindest gerne als Beschreibung. Da steckt aber auch noch viel mehr dahinter, was Vorbereitung geht etc. Also ein paar würden mir jetzt wahrscheinlich schon an den Hals springen, die ein bisschen Ahnung davon haben, dass ich so einen Vergleich bringe, aber ich denke, das beschreibt es noch am besten.
Ich denke, du erklärst es, also ich spreche jetzt hier für mich, ne, für vollkommene Unwissende, deswegen ist es voll in Ordnung, was du sagst. Wie kann ich mir das vorstellen? Gibt es da auch eine Online-Szene oder passiert das hauptsächlich alles auch offline? Habt ihr da echte Karten? Ist es am PC? Wie gesagt, ich stelle jetzt hier einfach komplett die dummen Fragen, weil ich habe keine Ahnung.
Ja, passt. Also man muss erstmal die Unterscheidung machen, TCG und VGC. VGC ist das Videogame, das heißt, es findet auf den Konsolen statt, Nintendo DS, Nintendo 3DS, Nintendo Switch. Und TCG, das ist eben das Trading Card Game, das ist dann separat, läuft in eigenen Turnieren ab. Beim VGC ist es sozusagen so, dass das von TPCI, also The Pokémon Company International, direkt gesteuert wird. Die veranstalten kleine bis große Turniere und auch die Weltmeisterschaften dafür. Und genau dasselbe läuft eben auch bei TCG ab in grün. Da gibt es dann auch Preisgelder etc. Und es läuft vor allem offline ab. Also eigentlich gibt es offizielle Turniere nur vor Ort. gerade aufgrund der Corona-Krise ist es natürlich ein bisschen anders. Es finden keine Meisterschaften mehr statt und auch online gibt es zwar sogenannte Players Cups, aber die sind innerhalb der Community eher unbeliebt. Das heißt, der Wert davon ist, wenn man da jetzt wirklich gut abschneidet, auch ja nicht ganz so groß wie eben bei den tatsächlichen Turnieren.
Okay, also ich werde vielleicht nochmal später darauf zurückkommen, wenn ich nicht alles vergessen werde. Kommen wir zu unserem dritten Gast, Markus Kretz. Heute unser Experte. Du bist Sportpsychologe, hauptsächlich im Bereich Basketball, aber du hast auch sowohl Tennis, Triathlon und Radsport, glaube ich, war das, noch mit drinne. Wie genau kommst du dazu, Sportpsychologe geworden zu sein?
Ja, also es sind auch noch einige andere Sportarten mit dabei. Das ist jetzt nicht nur so begrenzt und auch die große Sportart Fußball lasse ich jetzt nicht aus. Das wird sogar jetzt in nächster Zeit dann so mein Hauptstandbein, dass ich beim Fußball als Sportpsychologe arbeiten werde. Zur Sportpsychologie bin ich gekommen durch mein Studium. Ich habe mir während Zivildienst mal überlegt, so in welche Richtung will ich studieren. Habe eigentlich immer schon was als Basketballtrainer gemacht und dann war Sport sehr naheliegend und dann dachte ich mir irgendwas in Richtung Sport und habe dann Sportwissenschaft und Psychologie studiert und dann im Anschluss den Master angewandte Sportpsychologie und da haben wir sehr viel Angewandtes gelernt, so wie man mit Niederlagen umgeht, wie man mit Druck umgeht, also genau gerade solche Themen, die wir jetzt heute wahrscheinlich besprechen werden.
Genau. Ich habe gesehen, dass du ja auch mehrere Trainerscheine gemacht hast. Warum hast du dich nicht dazu entschieden, Trainer zu werden?
Tatsächlich habe ich jetzt die letzten Jahre als Trainer gearbeitet. Also ich war jetzt die letzten 5 Jahre hauptberuflich Basketballtrainer und habe nebenbei die Sportpsychologie so selbstständig gemacht. Und jetzt gehe ich eher weg von der Trainerschiene wieder und versuche eher die Sportpsychologie in den Mittelpunkt zu rücken und da noch ein bisschen mehr zu etablieren als Sportpsychologe. Mhm.
Wenn man das jetzt mal sehr, sehr kritisch sagt, also ich sage das hier natürlich einfach aus der Perspektive des Fragestellers, nicht, das ist jetzt nicht meine persönliche Meinung, aber ja. Was bringt das überhaupt? Also wofür braucht man überhaupt einen Sportpsychologen? Ich meine, du kannst ja nicht machen, dass jemand schneller rennt oder dass jemand besser wirft oder so. Und ich meine, selbstständig trainieren muss diese Person ja auch noch. Also was bringt es überhaupt?
Ja, also wenn man den Profisportlern zuhört, egal in welcher Sportart, hört man in den Interviews ganz oft so, der Kopf hat versagt, so meine Einstellung hat nicht gestimmt oder also gerade bei Niederlagen oder eben auch so, mein Erfolg hängt damit zusammen, dass ich eben stark, mental stark geblieben bin. Und das ist ein Feld, das natürlich auch der normale Trainer bearbeitet. Aber in manchen Fällen ist es eben sinnvoll, das auch mit einem Experten mit zu übergeben oder mit einem Experten auch als Trainer zusammenzuarbeiten. Das ist auch so ein Themengebiet, was viele Sportpsychologen machen, dass sie eben nicht nur die Spieler coachen, sondern eben auch Coach-to-Coach, so wie kann so ein Trainer am besten so als Führungsperson agieren und was gibt es da so für Möglichkeiten, so die Spieler zu führen in Richtung Motivation, Emotionen, was kann der Trainer da reingeben und für die Sportler genauso so, wie können sie ihre Emotionen regulieren, wie können sie es schaffen, mit Druck umzugehen und trotzdem fokussiert zu bleiben und die Gedanken eben auch zu steuern. Mhm.
Desrim und Fabi, also Fabi ist PBF, falls ich hier und da mal ein bisschen hin und her switchen werde. Hattet ihr denn auch schon mal so eine Situation, dass ihr ein wichtiges Match hattet oder dass ihr vielleicht einfach im Spiel, während dem Spiel gemerkt habt, oh Leute, irgendwas stimmt gerade in meinem Kopf nicht, ich kann mich vielleicht nicht konzentrieren oder ich habe jetzt gerade irgendwie Nerven bekommen oder sowas. Hattet ihr sowas schon mal und wie fühlt sich das an?
Also ich würde mal beginnen. Ja, und ich erinnere mich bis heute noch an diesen Zeitpunkt. Also das war ein einschneidendes Erlebnis, vielleicht ein bisschen zu einschneidend aus heutiger Perspektive, aber das ist noch vor ein paar Jahren gewesen. Das ist das erste Mal, Also ich bin das erste Mal in einem Streaming-Match gewesen und es war ein Win and In. Das heißt, ich bin 5-1 gestanden, 5 Wins, ein Loss. Und das nächste Best of Reset war entscheidend dafür, ob ich jetzt in den Top-Cut reinkomme und Preisgelder bekomme, Pokale etc., Punkte. Weil wenn ich verliere an dem Punkt, das war klar, habe ich nichts, also wirklich gar nichts. Und das am Anfang lief es dann noch ganz gut. Das erste Match habe ich einigermaßen sinnvoll gespielt. Und irgendwann, als ich dann so im Kopf hatte, okay, jetzt bin ich kurz vor dem Sieg, jetzt habe ich nur noch so ein paar Klicks und dann habe ich das geschafft. Dann habe ich das alles in der Hand. Dann ist es komplett explodiert. Dann hat gar nichts mehr funktioniert. Ich habe dann Kalks durcheinander gebracht, also Zahlen, die wichtig waren, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Da kommt aus 18% habe ich 81% gemacht und solche Sachen. Also ganz schreckliche Fehler, die überhaupt nicht passieren durften. Und dann war alles vorbei. Und bis heute verfolgt mich das noch, dass ich so einen Quatsch damals gemacht habe. Also das ist definitiv mir ist schon mal passiert, ja.
Bei mir, ich würde jetzt nicht sagen, ich hätte so ein einschneidendes Erlebnis gehabt. Es ist eher so in einer geringeren Wirkung, dass man hat Spiele und man gewinnt sie, ob man jetzt Favorit ist oder nicht. Aber irgendwann hat man dann auch Spiele, die man definitiv nicht verlieren darf. Und wo man auch gerade so mit einem Schrecken davonkommt. Und das Schlimmste ist dann, also was ich dann überhaupt, was heißt das Schlimmste, was man dann so erleben kann oder auch hier erlebt habe, ist natürlich, dass man hat seine Struktur im Team und normalerweise funktioniert alles und an irgendeinem Tag ist ein Spieler, vielleicht ich, vielleicht jemand anders, nicht so drauf wie sonst oder redet weniger und dann verändert das die ganze Teamstruktur, wie man kommuniziert oder die Stimmen ändern sich und das macht dann alle nervös. Das hat so eine gegenseitige Wechselwirkung. Und natürlich ist es dann auch manchmal so vorgekommen, dass man zum Beispiel League of Legends jetzt dann einen Teamfight hat oder so und man hat den verloren und man wusste nicht, wieso man den verloren hat. Und danach ist dann das ganze Team, also es ist wirklich so, als ob es ein Mensch wäre, eine Einheit wäre, scared. Also einfach hatte Angst, nochmal was Neues, hat Angst, aggressiv zu spielen oder sowas. Oder man sieht viele Sachen nicht, die eigentlich normalerweise, die man eigentlich hätte sehen müssen und dann kommt man in so eine Teufelsspirale. Also ich würde, glaube ich, sogar auch behaupten, das hat jedes Team auch mal. Also jetzt nicht nur in League of Legends, sondern in anderen Sportarten. Und ja, aber so ein bestimmtes Ereignis hätte ich da jetzt nicht so zum rauspicken.
Markus, was kann man denn da machen, wenn man sogar, wie Fabi zum Beispiel gesagt hat, er hat die Situation wahrscheinlich sogar gemerkt. Er ist sich bewusst geworden, dass er gerade nicht mehr so richtig bei der Sache ist. Was kann er da machen in dem Moment? Kann man da überhaupt noch was machen oder ist es schon zu spät?
Ja, also das, was jetzt beide beschrieben haben, nennt man so in der Sportpsychologie Choking under Pressure, also Versagen unter Druck quasi, dass man in der Drucksituation auf einmal nicht mehr Herr seiner Sinne ist oder Herr seiner Gedanken und dann quasi Gedanken, die Konzentration völlig abgelenkt ist. Oder was Desmond auch gesagt hat, ist, dass so dieser, wenn man gegen schwächere Gegner spielt, kommt auf einmal so diese Angst vor der Niederlage, also Frucht vor Misserfolg nennt sich das dann oft auch. Und das sind so sehr bekannte Phänomene, die man in der Sportpsychologie eben dann versucht auch vorzubereiten. Also wenn ich jetzt mit Sportlern arbeite, dann versuche ich, die darauf vorzubereiten, dass es immer passieren kann, dass man halt im Wettkampf auf einmal Druck spürt und dann diese Furcht vor dem Misserfolg kommt und nicht mehr so diese Hoffnung auf den Erfolg, also dass man nicht mehr darauf zielgerichtet ist, so ich will jetzt gewinnen, sondern scheiße, ich könnte auch verlieren. Also in diese Richtung. Und deshalb ist es wichtig, sich darauf vorzubereiten, dass es immer mal kommen kann. Und dann ganz individuell drauf schauen, was sind so meine Strategien in dem Zusammenhang. Also es hängt ja auch von Spiel und Sportart ab, so was sind die nächsten Strategien, wenn so Sachen vorkommen, wie jetzt zum Beispiel der Teamkollege redet nicht mehr mit mir und es ist irgendwas ganz Komisches, wie gehe ich damit um? Und das schon mal in der Vorbereitung mit reinzubringen, gibt auf jeden Fall wieder Kontrolle zurück. Und wenn man in der Situation ist jetzt, wie Fabi, dass man in so einem wichtigen Game auf einmal merkt, Scheiße, es wächst mir alles über den Kopf und ich habe jetzt so den Druck und ich kann mich gar nicht mehr konzentrieren, dann wieder anfangen, so die einfachen Dinge zu machen, also so das, so auf die Sachen zu konzentrieren, die man kontrollieren kann. Weil das Problem ist, die Gedanken wandern oft dann ab, so in was passiert, wenn ich verliere. Also so, man macht sich eher Sorgen darum, was so dieser Ausgang ist und konzentriert sich nicht mehr auf den Moment, was man in dem Moment kontrollieren kann.
Wenn ich da jetzt vielleicht mal ein richtig dummes Beispiel bringen kann, was mir einfach so gerade random in den Kopf gekommen ist. Ist es vielleicht so, wie wenn man, ich sag jetzt mal, betrunken ist, dass man sich dann lieber einfach auf den nächsten Schritt, den man gerade macht, konzentrieren sollte, dass man wirklich guckt, ich setze jetzt einen Fuß vor den anderen und nicht so guckt, ah, ich muss dahin laufen und dann torkel ich da irgendwie hin. Kann man das ungefähr so beschreiben oder ist es einfach komplett falsch?
Das ist auf jeden Fall ein lustiges Beispiel. Habe ich jetzt so noch nie gehört in dem Zusammenhang, aber wenn ich jetzt so drüber nachdenke, könnte man es schon so beschreiben. Also genau in dem Zustand ist man, ja, dass man eben nicht mehr so ganz Herr seiner Dinge ist und Herr seiner Lage und sich eben nicht mehr so gut konzentrieren kann, die Gedanken abgelenkt sind in irgendwas, was in der Zukunft ist, was man nicht kontrollieren kann, und da ist es wichtig, so den nächsten Schritt nacheinander zu machen. Also ganz gutes Beispiel.
Desrim, wie war das denn für dich, als du gemerkt hast, dass du in so einer Situation bist oder dass du vielleicht auch gemerkt hast, dass Teammates oder Teamkameraden irgendwie vielleicht ein schlechtes Spiel hatten oder nicht geredet haben? Was hast du da gemacht in solchen Situationen?
Also ich glaube, da gibt es immer verschiedene Varianten und jedes Team muss seinen Weg finden, aus so einer Krise in-game dann herauszufinden. Und meistens ist das dann, was weiß ich, der Team-Captain oder der Shotcaller oder der Main-Shotcaller, je nachdem. Was, glaube ich, auch einfach hilft, das gibt es in anderen Sportarten nicht immer so leicht, ist einfach, dass man ich sag mal, es gibt es in CSGO oft vielleicht auch, eine taktische Pause einfach macht. Und das Problem einfach direkt, also das finde ich immer am besten nicht pausieren, aber dass man das Problem einfach kurz direkt anspricht oder so, wenn es lösbar ist in dem Moment. Meistens ist es natürlich nicht lösbar und man könnte sich in Diskussion oder sowas im Game verhalten. Also es ist, glaube ich, das Beste für den kurzfristigen Erfolg, den man da machen muss, ist das Team motivieren, daran zu erinnern, was das Ziel ist, und dass man alle Probleme, die man jetzt gerade miteinander hat oder sowas, die kann man später ausdiskutieren, auf später verschieben, und an dem Moment sollte man einfach professionell bleiben. Und ich, wenn das nicht funktioniert, würde ich sogar auch die Pause ziehen im Game und das kurz ein, zwei Minuten lang, also nicht ich, aber ich würde es empfehlen. Also bei uns hat das dann auch manchmal PandaFox gemacht, und dann gibt es eine Ansage und da entweder funktioniert es dann danach oder es funktioniert nicht. Und ich glaube, diesen Weg, diese Lösung zu finden, das muss jedes Team anders machen, weil nicht jeder kann dann mit offenen Worten oder mit Kritik umgehen. Und manchmal reicht auch einfach nur nette Worte oder Motivations, je nach Lage, je nach Mensch.
Ja. Fabi?
Ja, also finde ich ganz wichtig, so als Basketballtrainer kenne ich das auch, dass ich in so Situationen, wenn ich merke, könnte gerade den Bach runtergehen, dann nehme ich eine Auszeit als Basketballtrainer zum Beispiel auch und sage, ja, jetzt muss ich mein Team wieder in die Spur bringen und muss schauen, wohin wollen wir überhaupt, was ist unser Ziel. Und wie du gut gesagt hast, so, da ist jeder Teammate anders. Also dem einen kann ich direkt vor den Kopf knallen, mach keine so dumme Aktion, und der andere wird dadurch noch viel nervöser und macht dann noch mehr Fehler, und deshalb ist es ganz wichtig, als Coach oder als Teamleader da auch seine Teamkollegen zu kennen und wie die auf sowas reagieren.
Ja.
Ist es denn immer zwingend notwendig, in so einer Pause auch was zu sagen oder was Spielspezifisches zu sagen? Oder reicht es manchmal vielleicht auch einfach nur, dass die Leute eine Pause kriegen, also sagen, hey, setzt euch kurz hin, kriegt den Kopf mal wieder frei und dann ab wieder ins Game?
Ja, habe ich tatsächlich als Basketballtrainer auch schon so gemacht, dass ich die einfach mal die Pause gegönnt habe und ihnen die Möglichkeit gegeben habe, so selber mal drüber nachzudenken, was sie jetzt gerade gemacht haben die letzten Minuten und wie sie eben weitermachen wollen. Und was in so Pausen immer wichtig ist, man neigt dazu, da auch zu viel zu sagen. Man ist gar nicht so aufnahmefähig, in so einer kurzen Pause so viel Informationen aufzunehmen. Man sollte sich eher so auf die hauptsächlichen Stichpunkte konzentrieren und schauen, so maximal 7 Punkte benennen, die wichtig sind für das darauffolgende Viertel oder was auch immer, was für ein Abschnitt dann kommt.
Ja.
Und zu begrenzen.
Ja, also bis jetzt habe ich mich als Trainer immer während dem Spiel komplett rausgehalten. Also auch während irgendwelchen Ingame-Pausen habe ich nie irgendwas zu meinen Spielern gesagt. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es überhaupt erlaubt wäre. Laut den Regeln weiß ich gar nicht genau. Aber ich will da halt nie in ein Spiel eingreifen. Also in der Theorie darf man das, glaube ich, auch gar nicht in League of Legends. Aber was ich mache, ist halt zwischen den Games oder halt vor einem Game, was halt wichtig ist, sage ich immer, okay, Leute, ganz wichtig, denkt an die Basics, ne? Wir wollen zusammen resetten gehen, wir wollen zusammen warden gehen, keiner will alleine gehen und wir wollen einen Drake vorbereiten zum Beispiel. Ne? Also einfach so ganz, ganz basic Sachen, so Sachen, die sie eigentlich im Traum können müssen. Ne? Wenn ich die halt irgendwie nachts um 3 wecke oder sowas, müssen die dann einfach, keine Ahnung, aufschrecken und sagen, ja, wir müssen zusammen resetten gehen, Leute. Weißt du, also einfach so komplette Basics. Aber Fabi, wie ist es jetzt für dich, dass du das so gehört hast? Gibt es denn bei dir die Möglichkeit, dass du eine Pause im Spiel einlegen kannst, oder gibt es für dich die Möglichkeit, dass du dich einfach nur auf den nächsten Schritt immer konzentrierst und nicht zu weit im Voraus denken musst oder so?
Also, wenn ich das mache, werde ich wahrscheinlich nah am Vorfeld-Button drücken, aber theoretisch hat man schon die Möglichkeit, zwischen 2 Games zum Beispiel einfach mal kurz für sich selbst eine Auszeit zu nehmen. Man kann auch kurz eine Pinkelpause machen oder so, das wäre ja auch schon gerettete Zeit. Aber an sich habe ich angefangen, mir selbst über Atemübungen zu helfen, weil das relativ schnell geht und ich sozusagen dann nicht zu viel verliere und währenddessen immer noch anfangen kann, wieder normal nachzudenken. Also so alle anderen Faktoren komplett ausschalten. Ja, aber ich bin auch schon seit langem nicht mehr in so einer Situation jetzt gewesen, von dem her. Mal sehen, wie es sich in der Zukunft dann verhält.
Hast du das über Erfahrung jetzt einfach, ist es durch Erfahrung einfach weggegangen? Oder warst du jetzt einfach nur länger nicht mehr in so einer Situation, wo es hätte passieren können?
Also es gab schon auch danach wieder solche Situationen, nur eben nicht mehr viele. In denen habe ich es aber geschafft, damit einigermaßen umzugehen. Bei dem ersten Mal, aber nachdem das passiert war, war das auch so ein bisschen Flashback-mäßig, dass ich dann Angst hatte, dass sich jetzt wieder der Fehler wiederholt. Aber irgendwie hat sich das dann mit der Zeit gefangen. Also, ja.
Jetzt hast du hier die Chance, mit einem echten Sportpsychologen zu sprechen. Hast du denn irgendeine Frage oder irgendwas, was du vielleicht schon immer mal wissen wolltest diesbezüglich?
Ja, und zwar eigentlich, wie gehe ich diesen Kompromiss ein, dazwischen zu entscheiden, was aus dem letzten Spiel nehme ich als Information mit und was bekomme ich weg? Also wie kann ich sozusagen schnell entscheiden, was ich brauche und was ich eben nicht brauche, damit ich nicht in das nächste Spiel reingehe mit irgendwelchen Lastern, die mich eigentlich nur ablenken?
Also ich kenne jetzt dein Spiel nicht.
Ja, natürlich nicht konkret,
von,
ja.
Von dem her konkret nicht beantworten. Da bist du der Experte für das Spiel und so... Sportpsychologisch würde ich sagen, ist es immer wichtig, sich für das auf das nächste Spiel einzustellen und zu überlegen, so was könnte mir helfen aus der Niederlage oder aus dem Erfolg vom letzten Spiel, was mir da gut geholfen hat, was erfolgreich war und im Prinzip sehr, sehr logisch so nochmal reflektieren. Welche Punkte sind für den nächsten Gegner oder sind für das nächste Spiel einfach eine wichtige Strategie, das ich mitnehmen kann.
Ja. Und da noch eine zusätzliche Frage, und zwar, ich bin nicht nur Spieler, sondern ich bin auch Turnierveranstalter. Und es kommt eben dann auf zu einer Situation, in der dann Spieler in Tränen zerfließend aus ihrem Match herausgehen. Wie kann man denn auf solche Leute passend zugehen? Also natürlich ist es auch wieder so eine Charaktersache, weil da jeder ein bisschen anders ist, aber wie baue ich Leute nach einer Niederlage so auf, dass sie zumindest wieder mit einem aufrechten Gang aus der Halle rausgehen können?
Ja, also das ist ja was ganz Wichtiges, was du ansprichst. So, zu so einer Niederlage gehören immer Emotionen dazu und wären die Emotionen nicht dabei, das hatten wir ja am Anfang auch schon gesagt, dann würde auch was fehlen. Also es gehört zum Sport dazu. Wenn ich nicht enttäuscht bin, nachdem ich verloren habe oder nicht wütend bin, es gibt ja ganz viele Emotionen, die einfach mit so einer Niederlage verbunden sind. Und wenn die nicht kommen, dann fehlt auch eine Motivation, so weiterzumachen. Und für so Leute ist es die völlig enttäuscht sind und traurig darüber, dass sie verloren haben, dass sie diese Chance vielleicht nicht genutzt haben, die sie jetzt gekriegt haben in so einem Turnier, dann ist es wichtig, diese Emotionen mitzunehmen und zu sagen, so, was kann ich jetzt daraus lernen? Also die Emotionen als Motivation zu sehen. Also ich bin traurig, aber die Trauer bedeutet auch, mir war das wichtig, jetzt hier mitzumachen. Und deshalb gibt es auch wichtige Punkte, die ich vielleicht daraus lernen kann. So, nicht diese Trauer komplett abzuschalten, weil wenn man mit Emotionen so umgeht, dass man sie unterdrückt, da gibt es ganz viele Studien dazu, dass unterdrückte Emotionen einem langfristig nicht gut tun und dass die auch die Konzentration und die kognitive Energie auch auf sich ziehen. Also wenn ich jetzt wütend bin und die Wut versuche aktiv zu unterdrücken im Spiel, jetzt zum Beispiel direkt im Spiel, dann nimmt es meine Konzentration, saugt Konzentration auf sich und dann kann ich mich nicht mehr auf das konzentrieren, was ich eigentlich machen will. Und darum ist es auch wichtig, die Emotionen auch einfach mal da sein zu lassen und auch mal wütend und traurig sein zu dürfen.
Besserem, was denkst du, hätte deinen, ich sag jetzt mal, vergangenen Teams sowas wie ein Sportpsychologe geholfen oder sind da vielleicht auch Fragen aufgekommen, die du dann gerne mal jemanden gestellt hättest?
Ja, ich glaube, ich könnte mir jetzt kein Team vorstellen, das ich war, in dem ein Sportpsychologe wahrscheinlich nicht geholfen hätte, außer so irgendwelchen Verfun-Teams, wo man zu fünf spielt und ich sag mal jetzt keinen Druck hat oder sowas zu performen. Und ich fand, glaube ich, bis jetzt auch immer, jedes Team hatte irgendwie immer andere Probleme. Deswegen habe ich auch über diese ganzen langen Zeit und den verschiedenen Teams auch immer noch, ich persönlich für mich kein Rezept gefunden, wie das jetzt in einem Team funktioniert oder lösbar ist, weil es ist irgendwie immer ein anderes Problem. Also hätte ich auch gleich noch eine Frage zu. Es kommt ja immer vor, dass sich nicht alle mögen in einem Team und es kann auch vorkommen, dass sich irgendwie Gruppen bilden und wie kann man sowas wie eine Gruppenbildung verhindern, dass und zweitens, wenn es ist auch oft so, dass es gibt immer ein oder zwei Leute in einem Team, nicht in jedem, aber in den meisten ist es so, die am Anfang Probleme haben, sich in der Kommunikation einzubringen oder was zu sagen und die nicht genug Selbstbewusstsein haben, um auch andere Leute mal zu überstimmen oder zu unterbrechen, wenn die gerade sich verheddern oder so. Wie kann man die dazu bringen, sich besser einzubinden oder wohler zu fühlen oder so, ja?
Ja, also es sind jetzt viele Fragen. Ich muss schauen, dass ich die ganzen Fragen zusammenbringe, aber du hast eigentlich einen sehr wichtigen Punkt am Anfang schon gesagt. Und das ist, dass jedes Team ein ganz neues Team ist. Also es ist alles sehr individuell und man muss mit den Teams arbeiten, so wie sie da sind. Und ich als Sportpsychologe habe jetzt auch nicht immer die Wunderrezepte und sage hier, probier das und probier das, probier das, sondern ich versuche auch rauszufinden, erstmal so, wie tickt jeder Einzelne in so einer Mannschaft und es sind immer ganz neue Systeme und in so einem System kann der Druck von ganz unterschiedlichen Stellen kommen und auch so die Probleme können an unterschiedlichen Stellen auftauchen. Wie du jetzt sagst, zum Beispiel die Kommunikation kann ein Problem sein. Es kann ein Problem sein, dass einzelne Teammitglieder zu wenig selbstbewusst sind und zu wenig einbringen und die anderen aber zu viel und vielleicht viel Schwachsinn auch mit einbringen und da ist es dann von so einer Führungsperson wichtig, das zu erkennen und zu erkennen, was sind die Stärken von meinem Team und wie kann ich die Stärken kombinieren. Und auch so diesen Zusammenhang zu stärken, ist nicht nur die Aufgabe von der Führungsperson, sondern da kann sich auch jedes Teammate mit einbringen und kann jedes Teammate auch versuchen, so seinen Teil dazu beizutragen, vielleicht mit Leuten, mit denen man sich nicht so gut versteht, trotzdem mal über was anderes zu reden und trotzdem mal eine Beziehung aufbauen, mit der ein Vertrauen entsteht, sodass er mir auch vertraut, sodass meine Kompetenzen stimmen. Und zu dem Teamzusammenhalt ist auch noch ganz wichtig. Da gibt es immer, es gibt den aufgabenbezogenen Zusammenhalt und es gibt den sozialen Zusammenhalt. Und der muss nicht immer gleich sein. Also es muss nicht ein Team sein, wo sich alle 100% verstehen, und miteinander nach dem Spiel dann noch was trinken gehen, sondern es kann auch ein Team sein, das sich auch nur auf dem Spielfeld versteht, jetzt beim Basketball zum Beispiel oder bei euch nur beim Spielen zusammenarbeitet. Die haben aber einen guten, hohen Teamzusammenhalt aufgabenbezogen. Also die haben gemeinsame Ziele vereinbart und jeder tut sein Bestes, das Ziel zu erreichen. Und das ist auch so ein wichtiger Punkt so am Anfang, wenn neue Teams gebildet werden, dass man gemeinsam Ziele erarbeitet, dass man sich mal die Zeit nimmt und sagt so, was wollen wir erreichen und wie können wir es erreichen? Und dann entsteht so ein aufgabenbezogener Zusammenhalt und der muss nicht immer auch ein sozialer Zusammenhalt sein.
Ja, also gerade auch ein bisschen aus eigener Erfahrung. Das hat sich jetzt, ich denke, jemand, der jetzt vielleicht nicht so ganz 100% zugehört hat, hätte es jetzt auch überhören können. Aber ich denke, wirklich ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist wirklich dieses, wir brauchen ein gemeinsames Ziel. Und auf dieses gemeinsame Ziel müssen wir uns auch zusammen einigen. Und am allerbesten ist es, wenn man ein ganz neues Team ist, man setzt sich hin, ganz am Anfang von der Saison, noch am besten, bevor man irgendwie ein Training zusammen hatte, setzt sich hin und sagt, was sind eigentlich unsere Ziele? Was stellt ihr euch denn vor? Und erst wenn man da einen gemeinsamen Nenner erarbeitet hat, sollte man das Ganze dann auch beenden und auch festhalten. Ich denke, dass das halt auch bei vielen Teams im E-Sport, sage ich jetzt mal, ein bisschen, ja, komm, wir spielen mal, gucken, was passiert. Dann ist der eine da, der spielt halt zweimal die Woche, der andere spielt fünfmal die Woche. So, der eine möchte halt einfach ein bisschen Spaß haben. Dann ist da halt jemand, der möchte unbedingt aufsteigen. Dann ist da jemand, dem es halt eigentlich komplett egal ist, der halt einfach so, ja, ich bin jetzt halt gerade im Team, so, whatever. Ne, und ich denke, dass man da halt erstmal auf ein gemeinsames Ziel kommt, ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig.
Ja, auf jeden Fall. Und das Ziel dann aber auch nicht nur so als großes Ziel im Hintergrund zu haben, sondern auch so die einzelnen Handlungsschritte mit einplanen, wie du jetzt sagst. So, wie oft trainieren wir dafür? Wie oft spielen wir dafür zusammen? Also auch so kleine Schritte mit einplanen und nicht nur sagen, so wir haben dieses Ziel und dann, was jeder draus macht aus diesem Ziel, ist dann auch egal, sondern wenn sich alle darauf vereinbaren, so wir investieren auch so viel Zeit dafür und so viel Energie, dann kann das auch besser funktionieren. Und dann geht man vielleicht auch so Konflikten aus dem Weg. Also wie du auch gesagt hast, es gibt dann Konflikte in so Teams und die Konflikte entstehen oft, weil man nicht genug vorher im Vorhinein und währenddessen auch miteinander kommuniziert und drüber redet. So. Manchmal gibt es ja auch Gründe, warum jemand nicht trainieren kann, weil er vielleicht sich um seine kranke Großmutter kümmern muss oder sowas. Dann versteht es sicher jeder, wenn es vorher auch ausgesprochen hat und wenn man dann miteinander in Kontakt bleibt.
Auf jeden Fall. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das jetzt auf dich jemals zugetroffen hat, Markus, weil du ja vermutlich auch, ich meine, du warst in einem meistens in einem ganz normalen Sportteam, die sind schon von klein auf, hatten sie Trainer, hatten sie Teammates, hatten sie ein Teamgefüge. Das Ganze fällt halt bei manchen E-Sportlern halt weg, weil ich sag's mal, wie es ist, ne? Manche sind halt E-Sportler geworden, weil sie gerne gezockt haben. Und sie hatten vielleicht nicht so besonders viele soziale Teaminteraktionen. Sie waren jetzt halt vielleicht nicht in einem Verein, haben da vielleicht keinen Teamsport betrieben und sowas. Deswegen sind da schon sehr, sehr viele Schritte weggefallen. Deswegen weiß ich gar nicht, ob das auch wirklich in einem Basketballteam, sag ich jetzt mal zum Beispiel, so vorkommt, dass es da starke Gruppenbildung gibt. Also nicht nur im Sinne von, ja, okay, die einen mögen sich und die anderen mögen sich, sondern halt auch, hier gibt's einen Kreis, die mögen diesen anderen Kreis so überhaupt gar nicht. Und die sagen halt, dass die schlecht sind oder die sagen, dass sie mit denen auch eigentlich gar nicht mehr zusammenspielen möchten, weil ein, zwei Games schief gelaufen sind. Aber sowas kann in einem E-Sport-Team halt mal vorkommen. Kann man da irgendwas gegen machen?
Ja, also generell gibt es auf jeden Fall in anderen Sportarten auch. Ich habe auch in einem Mädchen-Basketballverein mal gearbeitet, wo es ganz klassisch so Mädchenklicken gab, die sich gegenseitig dann auch so ja übereinander gelästert haben und Klickenbildung gab. Und sowas gibt es überall, auch bei den Jungs gibt es so kleine Gruppen, die die andere Gruppe dann nicht so mögen. Und wenn man sowas merkt, ist es auf jeden Fall sinnvoll, frühzeitig einzuschreiten und auch frühzeitig so sensibel darauf zu machen. Vielleicht ist es auch ein Schritt am Anfang von der Saison schon, drüber zu sprechen, so was passiert, wenn wir irgendwie Konflikte haben, wie gehen wir damit um? Also, dass man sich auch schon mal sensibilisiert, so können Konflikte auftreten, wenn Niederlagen entstehen, dann gibt es immer einen Schuldigen und jemand, der auf den anderen mit dem Finger zeigt. Und wie können wir damit umgehen, dass wir die Kommunikation offen halten und nicht in den Grüppchen miteinander reden? Also dass so eine offene Kommunikation im Team stärken und zu sagen, so wenn einem irgendwas nicht passt, dann soll er es offen ansprechen und nicht hintenrum mit anderen drüber reden. Und ja, also so habe ich es im Basketballteam gemacht, bei den Mädchen, die dann hintereinander gelästert haben, dann habe ich es halt mal offen angesprochen, so ich merke, hier gibt es zwei Gruppen und es gibt irgendwie einen Konflikt und worin besteht der Konflikt, was ist der Grund und können wir den Konflikt vielleicht auch beiseite lassen, um unser gemeinsames Ziel eben zu erreichen. Mhm.
Kommen wir vielleicht nochmal jetzt speziell auf unseren eigentlichen Punkt. Also wie geht man jetzt wirklich mit einer Niederlage um? Fabi, wie war es bei dir? Also ich weiß jetzt nicht genau, oder vielleicht kannst du ja auch mal erklären, was war denn so deine größte Niederlage, die du bis jetzt halt im E-Sport quasi hattest? Und wie hast du dich danach gefühlt und wie bist du damit auch selber umgegangen?
Also ich denke, das Beispiel, das ich vorhin, von dem ich vorhin erzählt habe, war schon so ziemlich die härteste Niederlage, die ich jemals hatte. Abgesehen davon gab es aber auch immer wieder so Kleinigkeiten, die eben einem doch im Gedächtnis geblieben sind. Und ich denke, was ich so aus allen Fällen als Essenz herausziehen kann, wie man wirklich damit umgehen sollte, ist, man muss, was auch immer wieder hier jetzt schon als Vorschlag ist, so ein bisschen raushörbar war, man muss wirklich anfangen, sich zu sagen, okay, was konnte ich dafür, was habe ich hier falsch gemacht? Und wie kann ich das in Zukunft besser machen? Weil eigentlich sind die Niederlagen das Wichtigste, was ich haben kann. Weil mit diesen Niederlagen kann ich arbeiten, mit denen kann ich mich verbessern. Weil eine Niederlage ist sozusagen immer so ein bisschen Feedback. Okay, du hast hier verkackt, jetzt mach mal was. Und so muss man das halt auch sehen. Es ist einfach Kritik, es ist harte Kritik, es ist unangenehme Kritik. Kritik, auf die man eigentlich verzichten könnte. Aber es holt einen auch immer wieder auf den Boden zurück und zeigt einem, okay, du hast hier noch viele Baustellen, arbeite an denen.
Und konntest du denn aus deinen Niederlagen auch immer was lernen und was mitnehmen? Oder war das so, dass du dich manchmal einfach nur, ich sag jetzt mal, schlecht gefühlt hast nach einer Niederlage?
Immer was mitnehmen. Ich wünschte, ich könnte das jetzt bejahen, aber nein. Ich habe auch schon Niederlagen gehabt, wo ich wirklich einfach rausgegangen bin und dachte so, was ist das für ein schlechtes Spiel? Warum mache ich das überhaupt? Das war nur Pech. Aber so sollte man eigentlich nicht rausgehen. Also es gibt eigentlich immer irgendetwas, das man an sich finden kann. Und auch dann jetzt im Nachhinein betrachtet, bezogen auf diese Spiele, aus denen ich rausgegangen bin, ohne wirklich etwas für mich mitzunehmen, kann ich sagen, hätte ich eigentlich schon können.
Okay. Esrim, ich sag das jetzt mal so ganz hart. Na, wie, oder ich fange erst mal so an. Wie war das denn für dich? Dass du vielleicht auch sehr, sehr weit warst in den Playoffs und dann einfach wieder verloren hast und vielleicht dann wieder verloren hast. Wie fühlt sich das an oder was genau, wie bearbeitest du oder wie verarbeitest du dann auch so eine Niederlage?
Ja, gute Frage. Also das ist tatsächlich unterschiedlich. Je nachdem, wie hart die Niederlage ist oder wie wichtig die Niederlage ist. Wenn es so eine Niederlage ist, die man sich erlauben kann, dann denke ich mir, okay, gut, dass es jetzt passiert ist, besser jetzt als später, wenn es so wirklich wichtig ist, also jetzt vor den Playoffs offensichtlich. Und dann denke ich mir, ja gut, wenn wir jetzt nur gewonnen hätten, dann wüssten wir nicht hinterher, wie wir spielen würden, wenn wir mal die Heinzen zurückkriegen oder und so weiter. Wir wissen nicht, wie wir uns aus Problemsituationen herauskämpfen können, wenn man nur gewinnt. Deswegen ist es auch schon viel besser, dann ist das eine Niederlage, die ich dankbar annehme, könnte man so sagen. Natürlich ist sie unangenehm, ist immer unangenehm. Und ich gucke mir meistens die Matches an, beziehungsweise gucken wir uns dann gemeinsam an in den meisten Teams und sprechen darüber, über die Fehler und jeder darf sich dann auch mal auskotzen sozusagen übereinander, solange man das vertragbar ist und auf einer respektablen Ebene macht. Und wenn natürlich die ganz harten Niederlagen kommen, die nicht passieren hätten sollen oder die endgültigen Niederlagen, so das ist jetzt unser letztes Spiel gewesen als Team, jeder weiß, in der Konstellation werden wir nie wieder zusammenspielen, oder auf absehbarer Zeit zumindest nicht. Und dann ist das eher so, mich macht das dann wütend. So, ich schreie jetzt niemanden an, Ich bin dann auch noch so 15, 30 Minuten auf Teams oder am Discord, je nachdem. Und aber ich hatte es in dem Moment erstmal wütend. Ich versuche mich dann erstmal abzulenken, eine Nacht drüber zu schlafen und am nächsten Tag mich dann damit zu befassen, wenn es so eine einsteigende Niederlage ist. Aber so in dem Moment, was mache ich dann? Also schlafen gehen könnte ich zum Beispiel nicht. Ich bleib dann länger wach. Ich spiele vielleicht Ranked ein bisschen einfach aus, so bis ich das vergessen habe, was passiert ist, erstmal vorerst. Und das muss ich halt, glaube ich, irgendwie lernen. Und das Beste ist natürlich auch, wenn man das dann mit was anderem macht, was jetzt nicht das Sport ist, zum Beispiel, also in dem Fall das Spiel, das E-Sport, oder wenn man so ein Ventil hat, wo man sich noch auslassen kann, was weiß ich, wenn es jetzt Laufen ist oder Musik ist, dann mache ich auch, also nicht Laufen, aber mache ich auch ein bisschen Musik, aber Hauptsache irgendetwas, das mich erstmal in dem Moment davon ablenkt und erstmal Abstand davon gewinnen, weil ich kann es erstmal nicht ändern, es ist in der Vergangenheit. Und glaube, dann ist es am besten, wenn man das dann auch einem nüchternen Magen später betrachtet, so nach einem ganzen Tag, einer ganzen Nacht.
Ja, Markus, gibt es da denn irgendwelche Tipps, wie man damit umgeht? Oder gibt es da vielleicht auch irgendwelche No-Gos, was man nicht machen sollte?
Also wie ich vorhin schon gesagt habe, so Emotionen komplett zu unterdrücken und zu versuchen zu verstecken, ist kein guter Weg. Also da findet man zu viel Energie darin, in diese Emotionsunterdrückung. Die ist manchmal auch sinnvoll und wie jetzt Desmond auch gesagt hat, er ist wütend, aber schreit niemand anders an. Das ist ja eine gewisse Art von Emotionsunterdrückung. Man reguliert sich so runter, dass man zumindest die Wut hat, aber man lässt sie nicht raus an andere. Und das ist ein wichtiger Punkt. Man kann diese Wut auch haben und man kann die auch, kann sich ablenken, wie er jetzt gesagt hat, dass man so diese Emotionen erstmal stehen lässt und versucht mal unranked irgendwas zu spielen oder joggen zu gehen oder irgendwie sich abzulenken mit anderen Sachen und sich später nochmal damit zu beschäftigen. Und das ist so ein ganz wichtiger Punkt, dass man seinen eigenen Weg findet. Also jeder hat unterschiedliche Erfahrungen, wie er mit Emotionen umgegangen ist, schon von der Kindheit an. Und meine Aufgabe als Sportpsychologe ist es auch nicht, jedem zu sagen, wie er es machen sollte, sondern jeden dazu anzuregen, über sich selbst nachzudenken. Also wenn ich mit einem Sportler arbeite, dann ist es auch meistens so, dass nicht ich der bin, der am meisten redet, sondern meistens soll der Sportler am meisten reden, weil ich stelle ihm die Fragen, sodass er sich selbst reflektieren kann und mal drüber nachdenkt, so, ja, wie habe ich es denn eigentlich immer gemacht, wenn ich wütend war, was hat da gut geholfen, also was hat gut funktioniert, wie bin ich wieder so in die Spur gekommen, wie konnte ich mich am besten wieder konzentrieren. Was sind so meine Strategien, die eigentlich schon lange angelegt sind, die ich lange erlernt habe? Weil was Neues zu lernen ist immer zeitaufwendiger und schwieriger als die Sachen, die man schon hat, wieder in Erinnerung zu rufen und sich damit zu beschäftigen, was man eigentlich schon kann. Also mein Tipp an jeden ist, sich selbst immer wieder zu reflektieren und so über sich selbst nachzudenken, so gehe ich mit Emotionen um, wie gehe ich mit Wut um, wie gehe ich mit Niederlagen überhaupt um. Also da gibt es kein Erfolgsrezept, das jetzt bei jedem genau gleich funktioniert.
Jetzt haben wir auch bei der Erzählung von Desrem so ein bisschen raushören können, dass es ja auch hier und da mal nach Niederlagen Team-Meetings gibt, wo sich auch mal ausgesprochen wird. Für wie sinnvoll hältst du das, Markus, wenn es dann vielleicht auch mal zu einem Meeting kommt, wo wirklich sehr, sehr grob gesprochen wird, also wo es wirklich auch mal, wo einem alles an den Kopf geschmissen wird, wo man sich komplett auskotzt, wie sinnvoll ist sowas, wenn man sich danach halt auch wieder vertragen kann?
Das sogenannte reinigende Gewitter, ne, könnte das auch sein, also dass man mal wirklich die Wut auch rauslässt, weil das kann schon erfolgreich sein, aber man muss auch wissen, mit wem man das machen kann. Also da ist es auch wieder wichtig, seine Teammates zu kennen und zu wissen, kann ich das mit dem machen oder ist der einfach so gekränkt, dass er nie mehr ein Wort mit mir spricht. Und dann bringt es auch mal was, wirklich auch mal ehrliche Worte zu sagen und auch mal zu sagen, wie man sich fühlt, weil nur so kann der andere auch ein Verständnis dafür kriegen, wie, was für ein Gefühl das da einem ist. Also wenn der andere vielleicht wirklich Mist gebaut hat und sich aber seiner Schuld nicht bewusst ist, dann ist es vielleicht auch mal sinnvoll, ihm das wirklich zu sagen. Und dann entsteht auch vielleicht ein bisschen mehr Vertrauen nach so einem reinigenden Ritter, weil jeder weiß ein bisschen mehr, wie wichtig dem anderen auch das Gewinnen und der gemeinsame Erfolg ist. Und dann kann es auch noch Motivation geben. Aber es muss eben auf eine Art und Weise dann im Nachhinein auch wieder behandelt werden, dass man sagt, so, wir haben uns hier böse Sachen gesagt, aber diese waren nur so gemeint, weil mir eben das Ganze so wichtig ist, dass ich mit dir zusammen gewinne und dass wir gemeinsam das schaffen.
Jetzt mal die Frage so an die Runde. Gibt es denn jetzt für euch noch so ein Thema beziehungsweise ein Gebiet oder eine Frage, die wir noch nicht angesprochen haben, die euch interessiert oder über die ihr gerne reden möchtet?
Ich glaube, ich hätte nur noch abschließend zu diesem Team-Ding noch eine Frage an unseren Sportpsychologen. Und zwar, nicht jedes Team hat ja, also wie gesagt, jeder Spieler ist immer unterschiedlich in einem Team und jeder Spieler hat auch eine andere Anschauung, wie ein Spiel gespielt werden sollte, oder denkt, er kann am besten, er kann am meisten Einfluss auf das Spiel nehmen. Und wie schafft man es, alle Spieler, in diesem Fall wären das dann jetzt 5 bei meinem Team zum Beispiel, auf die gleiche Ebene zu holen, dass quasi jeder ein bisschen Ego zurückstellt, auch mal hin und wieder. Und also wie schafft man das? Dass jeder einfach mal sich auch selber klein macht fürs Team, sozusagen.
Ja, dafür sind so Teamleader ganz wichtig, denen alle vertrauen. Also wenn es so eine Person gibt, wie jetzt in einem Sportteam, ist es meistens der Coach, dem dann alle so am meisten noch vertrauen. Und der hat halt das letzte Wort. Und dann ist es halt so. Und dann übernimmt er auch die Verantwortung, die Hauptverantwortung. Und so ist es eben auch wichtig, mal zu überlegen, so was für eine Hierarchie haben wir, wer hat vielleicht am meisten Erfahrung, wer hat am meisten jetzt schon geleistet und der hat vielleicht das letzte Wort, übernimmt aber dann dafür auch ein bisschen mehr Verantwortung. Weil jeder sollte Verantwortung übernehmen. Es ist ganz schlimm, wenn es irgendwie so Drittbrettfahrer gibt, die einfach nur mitspielen und dann immer sagen, so, das war nicht meine Schuld, so ist er hat es falsch gemacht, so, sondern jeder sollte seine Verantwortung übernehmen. Aber vielleicht sollte es immer auch jemanden geben, der so das letzte Wort hat. Und das kann ein Coach sein, das kann aber auch der Teamcaptain sein. Und damit das akzeptiert ist, ist es auch sinnvoll, wenn es demokratisch auch gewählt wurde. Und dann muss man sich der Demokratie stellen. Oder im schlimmsten Fall, wenn es immer wieder zu Problemen gibt, dann muss man halt sagen, ja, dann passt das Team halt nicht zusammen. Wenn es so viele Egos gibt, die alle meinen, sie wissen es besser, dann ist es schwierig, das Team so zusammenzuhalten. Also es ist ja im Sport auch immer so der letzte Schritt, so müssen wir Bausteine ändern, dann einzelne Teammitglieder auswechseln. Das kann ja auch ein Schritt sein. Den will man natürlich nicht machen und damit es nicht so weit kommt, ist es sinnvoll, sich immer wieder drüber zu unterhalten. So, wer trägt am Ende die Verantwortung, wer hat das letzte Wort, wenn es um wichtige Entscheidungen geht.
Okay.
Eine Hierarchie aufzubauen, müssen.
Fabi, du wolltest ja unbedingt hier beim Thema dabei sein. Hast du denn noch irgendwas, worüber du unbedingt reden möchtest? Oder hat sich für dich jetzt schon so, haben sich die meisten Sachen schon ergeben?
Also ich denke, eigentlich haben wir schon die wichtigsten Punkte abgedeckt und ich denke auch gerade schon schwer nach, was man jetzt noch beim Individualsport, also eben mich betreffend noch zu fragen könnte, aber eigentlich komme ich nicht mehr wirklich auf eine passende Frage. Nee.
Markus, haben wir denn für dich irgendein Thema nicht angesprochen, was vielleicht essentiell oder wichtig ist, worüber man auf jeden Fall sprechen sollte, wenn man über Sportpsychologie spricht?
Ja, also ich finde das Thema Selbstwert und Selbstvertrauen ist immer ganz wichtig und da ist es wichtig, wenn man mit über Niederlagen spricht, dass man nicht seinen kompletten Selbstwert und sein komplettes Selbstvertrauen an dieses eine Spiel hängt, sondern dass man da auch schafft, so die Faktoren, die außenrum auch wichtig sind, mit einzuschätzen und zu sagen, so, mein Wert hängt nicht nur an dieser Niederlage, auch wenn ich frustriert bin von dieser Niederlage, ich bin trotzdem was wert, ich habe andere Stärken und habe andere Schwächen. Und dadurch wird auch viel Druck genommen, was dann auch helfen kann. Und den Druck kann auch nehmen, dass man mal betrachtet, so was sind andere Faktoren, die auch zu einer Niederlage führen können. Es kann mal Glück und mal Pech sein und es kann auch der starke Gegner sein. Wenn der Gegner einfach viel stärker war und ich verliere gegen den, dann ist die Niederlage auch nicht so schlimm. Und das sind immer so Punkte, die einem dann helfen können, aus einer Niederlage auch gestärkt herauszugehen, dass man auch mal überlegt, so in der Niederlage, was habe ich gut gemacht? Also auch die eigene Stärke da trotzdem mal noch zu sehen. Also man kann ja auch gut gespielt haben in der Niederlage und dann kann man mit so einer Niederlage am Ende auch deutlich besser umgehen.
Also so könnte man dann sozusagen auch diesen negativen Teufelskreis verhindern, dass man anfängt, okay, was passiert, wenn ich jetzt das nächste Mal wieder mache? Werde ich nicht mehr besser werden, so in die Richtung?
Genau, dass man dann eben auch immer mal wieder schaut, so was habe ich gut gemacht, was habe ich sonst noch für andere Stärken und eben nicht nur auf diese Niederlagen und auf die negativen Emotionen sich konzentriert. Die dürfen sein und die sind wichtig, aber ich muss auch schlecht drauf sein nach einer Niederlage, weil sonst war es mir nicht wichtig, dieses Spiel. Aber ich kann auch dann gucken, so, ja, was war überhaupt der Grund? Vielleicht war der Gegner auch einfach an dem Tag stärker, hat vielleicht irgendwas Cooles gemacht, was ich übersehen habe. Also nicht nur die eigenen Schwächen immer zu sehen, die sind auch wichtig und die eigenen Fehler, weil daraus kann man lernen. Aber so ein Mix aus eigenen Stärken, eigenen Fehlern betrachten, dann kommt man eigentlich meistens gestärkt aus der Niederlage auch raus.
Wenn wir jetzt mal kurz das Szenario nehmen, wenn man jetzt zum Beispiel ein Spieler ist, der kein Team hat. So, also ich habe jetzt vielleicht kein Team, kein Umfeld, ich habe keinen Coach gegebenenfalls auch oder keinen Trainer. Oder halt auch aus der Perspektive, wenn man zwar ein Spieler in einem Team ist, aber ich habe in diesem Team vielleicht keine Vertrauensperson. Wir haben vielleicht keinen Coach oder ich vertraue dem Coach nicht. Ich habe keinen, den ich im Team wirklich als Freund nennen kann oder ich habe da wirklich keinen, zu dem ich einen Bezug habe. Was mache ich dann? Gibt es da irgendwelche Möglichkeiten? Gibt es da irgendwelche Tipps, die man machen kann? Soll ich mich einfach irgendeiner Person anvertrauen, die ich vielleicht, ich sage jetzt mal, aus dem Privaten kenne? Oder was macht man da dann am besten? Weil es hat ja nicht jeder die Möglichkeit, jetzt mit einem Sportpsychologen oder an sich mit einem Trainer halt zu sprechen. Was macht man dann?
Ja, es kommt auch ganz auf die Situation drauf an. Also manchmal hilft auch ein Gespräch außerhalb, so mit eigenen Freunden, die gar nichts mit dem Sport zu tun haben, erstmal, um seine eigenen Gedanken mal wieder zu ordnen oder mit seiner Familie, mit seinen nahestehenden Leuten. Und wenn man das dann gemacht hat, dann kommen vielleicht da auch Hinweise, so was man machen könnte. Und wenn es einem irgendwie im Team nicht gut geht, weil man da keinen Kontakt hat oder irgendwelche Probleme hat mit Teammates, dann ist es auch immer mal sinnvoll, vielleicht die direkt anzusprechen und nicht anzufangen, über andere drüber zu sprechen, sondern vielleicht einfach mal direkt den konfrontieren, mit dem man vielleicht gerade nicht so gut auskommt oder wo man selber das Gefühl hat. Kann ja auch immer nur ein eigenes Gefühl sein, dass ich denke, oh, mag der mich nicht, weil der immer so kurze Antworten mir gibt, oder der andere ist halt einfach so und gibt immer kurze Antworten und kennt einen noch nicht, und dann ist es da sinnvoll, den anderen auch kennenzulernen und da dann mal offensiv drauf zuzugehen. Das ist natürlich schwierig und ist erstmal eine Hürde, auf Leute zuzugehen, wo man das Gefühl hat, vielleicht mögen die einen nicht, aber das kann auf jeden Fall Vertrauen schaffen und kann direkt mal so eine Hürde sein, um so mal aus der Komfortzone rauszukommen, und kann einem ein bisschen mehr ansehen, ein bisschen mehr Vertrauen im Team schaffen.
Und noch so eine Idee von mir, das muss ich natürlich immer anbieten und es kommt darauf an, in welchem Kontext das Spiel stattgefunden hat. Aber was eben eine Möglichkeit ist, ist, dass man auch einfach mal mit dem Gegner spricht. Also was ist seine Sicht der Dinge gewesen auf dieses Spiel? Und dann entsteht so eine Art Gespräch, die einem dann auch ein bisschen wieder selber helfen kann. Also, ja.
Ja, das sieht man vielleicht auch mal so die Stärken vom Gegner dann. Also, dass der vielleicht wirklich auch ein starkes Spiel gemacht hat, weil er einen Punkt gesehen hat, der einem selber gar nicht aufgefallen ist. Wenn man sich immer nur in seiner eigenen Blase bewegt, dann wiederholt man auch nur seine eigenen Argumente und seine eigenen Strategien.
Ja, dann würde ich das Thema hier erstmal so beenden. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, Desrim. Hattest du denn noch den Wunsch, einen Hot-Take zu äußern? Hatte ich das richtig verstanden? Oder hast du nur drüber nachgedacht?
Ich habe mir halt nur Gedanken gemacht, so wenn ich... also, ja, es ist jetzt kein wirklicher Hot-Take. So, ich habe so einen Not-Hot-Take einfach nur, aber der ist eigentlich...
Ja, willst du loswerden oder lieber nicht?
Ja, nee, ich hatte einfach nur so ein Phil-Hot-Take. Okay, ich habe mir die Gedanken gemacht, okay, es wird wahrscheinlich der schlechteste Hot-Take von allen. Aber wenn es jetzt der einzige ist, dann ist es wahrscheinlich auch der beste. aber hat auch nur mit League of Legends zu tun. Ich weiß nicht, verfolgst du die LCS regelmäßig oder so, Osiris?
Die LCS?
Ja.
Boah, also hier und da mal, hier und da mal.
Ja, gut, ich fand das nämlich da relativ eine Parallele zu meinem Team gesehen, und zwar CLG. Wenn du die kennst, die haben, oder auch für die anderen, die haben am Anfang immer viel verloren und denen hat auch ein Spieler gefehlt durch Visa-Probleme. Die waren immer am Anfang im Lead und haben dann den Lead immer weggeworfen und sind auch mittlerweile so ein kleines Mini-Meme sozusagen. Okay, das ist wieder so ein CLG-Throw. Die haben einfach immer alle Spiele weggeworfen, obwohl die eigentlich ein gutes Team sind. Und jetzt fangen die so langsam an zu gewinnen, und mein Hot-Tag wäre jetzt einfach nur auf League of Legends dort auf CLG besorgen. Ich glaube, die gewinnen ab jetzt einfach nur noch alles. Alle restlichen Spiele in der Liga zumindest. Weil ich finde, das ist eine schöne Leistungskurve, dass so wie die das hinbekommen haben, anstatt zu flowen, dass sie das jetzt, obwohl sie eigentlich auf dem Papier wirklich kein gutes Team sein sollten, oder weil da so auch, ich sag mal, alte Hasen drin sind, die da schon seit Anfang, seitdem es das Spiel gibt, irgendwie schon das Spiel spielen und mit Rookies meistens vielleicht nicht mithalten sollten, es jetzt aber trotzdem noch schaffen, permanent gute Teams auch zu upsetten. Und ja, das wäre mein League-bezogener Hot.
Ja, dann sind wir mal gespannt, wie das ausgeht, ne, mit CLG. Habe ich sogar ein bisschen was halt ich mehr so über Podcasts halt mitbekommen, wie das da so steht. Aber bin ich mal gespannt. Also ich glaube auch, dass sie derzeit schlechter dastehen, als sie eigentlich sind. Aber ja, Wird man auf jeden Fall sehen. Ja, dann auf jeden Fall vielen Dank an meine Gäste, vielen Dank an Fabian, dass du so kurzfristig noch mit dazugekommen bist. Vielen Dank an Markus, dass du dir die Zeit genommen hast und hier unser Experte warst. Und natürlich auch vielen Dank an Desrim. Du warst ja schon sehr, sehr früh mit dabei. Danke, dass du dich dafür entschieden hast. Und ja, hat mir auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Natürlich auch danke an die Zuschauer fürs Einschalten. Falls ihr das Ganze jetzt gerade, keine Ahnung, live gesehen habt oder zum Schluss eingeschaltet habt, ihr könnt das Ganze auch noch auf YouTube gucken. Wir haben es jetzt sogar noch auf, ich glaube, Spotify, Deezer, Google Play, ach, keine Ahnung, auf allen möglichen Sachen hochgeladen. Wenn ihr gerade auf YouTube guckt, schreibt uns doch gerne einen Kommentar, was ihr vielleicht das nächste Mal sehen wollt oder ob ihr irgendein Thema habt. Lasst uns vielleicht ein Like da, dann wissen wir, dass es euch gefallen hat. Genau. Schön den Sellout noch am Ende reingehauen. Vielen Dank fürs Einschalten und ja, bis zum nächsten Mal.